Nach so einem Zeugnis muss man sich erstmal sammeln. Das hat mich sehr bewegt, wie man merkt. Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Ich habe auch Grüße mitgebracht von meiner Frau, die heute nicht dabei sein kann, weil sie in einer Seelsorgeschulung aktiv ist. Sie wird da auch auf eine Seelsorgearbeit mit vorbereitet. Aber ich bin in Begleitung, meine Kinder sind dabei, also, und ich soll natürlich auch ganz, ganz herzliche Grüße mitbringen aus unserer Gemeinde in Gifhorn, aus der evangelischen Baptistengemeinde. Die Geschwister lassen euch auch ganz, ganz herzlich grüßen. Ja, heute vor über 2000 Jahren, wir haben das eben auch in einem Gebet schon gehört, da ist in Jerusalem ein Ereignis geschehen, was wir im Volksmund den Palmsonntag nennen. Den Ausdruck kennt ihr wahrscheinlich alle, den Palmsonntag. Und ich möchte euch einmal bitten, euch etwas vorzustellen. Ich versuche das einmal so gut wie möglich oder so gut wie es geht in eure Gedanken hineinzumalen. Es herrscht ein unwahrscheinliches Verkehrschaos. Es gibt kaum ein Durchkommen. Die Stadt, sie wimmelt von Touristen. Die Polizei, sie ist überall präsent. Militär rund um die Stadt wurde zusammengezogen. Eine Sicherheitslage ist heikel. Man befürchtet Terroranschläge. Die kleine, aber hochgefährliche Terrorgruppe, die mit Waffengewalt, mit Anschlägen und wir würden sagen Banküberfällen zur Finanzierung ihrer Aktionen gegen die fremden Ungläubigen vorgeht. Kaum eine Zeit ist geeigneter für Anschläge als eine Festzeit. Kaum eine Zeit ist geeigneter für Anschläge mit verstopften Gassen in Hauptstädten. Wir kennen das zur Genüge. Wir haben das in Brüssel erlebt. Wir haben das in Frankreich erlebt. Wir haben es leider auch in unserem Land vor einigen Jahren erlebt. Alle Metropolen, viele größere Städte sind schon zu Zielen von diesen Anschlägen geworden. Und auch in Jerusalem, in der Zeit Jesu, da konnte man ein Klagelied davon singen. Die Geschichtsschreiber von damals, sie berichten, dass aus Anlass des Hohen Festes, also wegen des Passafestes, jedes Jahr über 100.000 Touristen in die Stadt strömen, aus allen Gegenden des Landes, auch aus dem Ausland, aus der ganzen Welt, und damals verstand man unter der Begrifflichkeit ganze Welt, da verstand man den Mittelmeerraum. Das war damals begrifflich für die ganze Welt. Und allen steht die Vorfreude ins Gesicht geschrieben, die Vorfreude auf dieses große Fest, den herzbewegenden Gottesdienst, den man erwartet hat, das Gemeinschaftsgefühl in einer riesigen, gleichgesinnten Menschenmenge, die sich einig weiß in der Anbetung Gottes und in der Gegnerschaft gegen die heidnischen Besatzer. Jerusalem war zu der Zeit besetzt von den Römern. Und gerade in solchen Menschenmengen, da können sich die, die Schlimmes im Schilde führen, bewegen wie Fische im Wasser. Die Behörden sind alarmiert gewesen, auch zu der damaligen Zeit. Diese kleine Schar von den Männern, die sich da von einem ein paar Kilometer entfernten Dorf her zu Fuß auf die Stadt zubewegten, die fiel da aber gar nicht weiter auf. Möchte man meinen. Doch weit gefehlt. Dieser Trupp erregte sofort eine gewisse Aufmerksamkeit. Der Ruf insbesondere eines von ihnen eilte dieser Truppe voraus. Leute aus Galiläa erkennen ihn. Ein paar hundert werden es gewesen sein, die ganz ergriffen gewesen sind, weil sie wunderbare Predigten von ihm schon gehört hatten. Sie hatten wunderbare Heilungen erlebt, waren dabei. Menschen, die gesund wurden an Leib und Seele. Kranke, die geheilt wurden. Ist das nicht schon von alters her prophezeit worden? Haben sie sich gedacht. So muss es sein, wenn der Messias kommt. der Menschensohn, der alles Leid dieser Welt auf sich nimmt und es dann vernichtet. So muss es sein, wenn der Messias kommt, der Gottessohn, der mit harter Hand die Heiden aus dem Land treibt und aus dem heiligen Land wirft, damit das Volk wieder als Volk Gottes leben kann. So muss es sein. Kein Zweifel. Das ist der schon lange ersehnte Messias. Sie reißen sich die Obergewänder vom Leibe, sie brechen in aller Eile Palmzweige ab, werfen das da auf den Weg. Es muss der Messias sein. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, haben sie gerufen. Palmsonntag vor über 2000 Jahren. Dieser Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag, die Geschichte, finden wir tatsächlich in allen vier Evangelien. In allen vier Evangelien finden wir diese ergreifende Geschichte. Dem Herrn ist es wichtig, dass er allen vier Evangelisten das aufs Herz gelegt hat, das niederzuschreiben, das aufzuschreiben. Und dadurch, dass heute Palmsonntag ist, wäre es der absolute Klassiker, dass man an diesem Tag auch in diesem Gottesdienst das beleuchtet und darüber nachdenkt. Und doch muss ich sagen, ich bin bei der Vorbereitung für diesen Sonntag immer wieder abgeglitten. Bin immer wieder abgerutscht und Gott hat mir immer wieder ein anderes Thema aufs Herz gelegt. Ich habe immer wieder gedacht, das kann auch eigentlich nicht sein. Es ist doch Palmsonntag. Aber ich habe mich tatsächlich hinreißen lassen und ich möchte heute daher den Fokus ohne den inhaltlich wichtigen Einzug von Jesu Christi nach Jerusalem, also den Palmsonntag außer Acht zu lassen, auf eine andere Geschichte den Fokus legen. Ich glaube, ihr verzeiht mir das. Ich hoffe, ich kann das trotzdem so rüberbringen. Und mich fasziniert tatsächlich eine Geschichte, auch aus dem Neuen Testament, die ploppt mir von Zeit zu Zeit immer wieder neu auf. Ich glaube auch, wenn ich die Einleitung jetzt gehört habe und wenn ich das Zeugnis von der Silvia gehört habe, ich glaube auch, dass Gott das so gemacht hat. Ich glaube das nicht nur, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, wenn ich das betrachte. Vielleicht werdet ihr am Ende der Botschaft auch sagen, Gott hat das so gemacht. Wahrscheinlich werdet ihr das sagen. Und diese Geschichte, ich habe sie auch, wenn ich so in der Bibel lese bin und sie mir dann auch aufkommt, sie bewegt mich immer sehr. Die Geschichte hat vor dem Palmsonntag stattgefunden und sie ist Teil einer der faszinierenden Wunder, die Jesus hier auf dieser Erde vollbracht hat. Es soll heute Morgen, und darum würde es sich natürlich auch ein Stück weit beim Einzug Jesu nach Jerusalem handeln, es soll heute Morgen um Sünde und um Gnade gehen. Sünde und Gnade. Wir wollen das ein bisschen gegenüberstellen und ich möchte mit euch diese wunderbare Geschichte betrachten. Ich möchte mit euch eintauchen in diesen Bibeltext, den wir im Markus-Evangelium finden. Im Markus-Evangelium im 5. Kapitel. Diese Geschichte, die ich lesen werde, sie ist in 3 von 4 Evangelien niedergeschrieben und ich glaube auch, dass es Gott sehr wichtig war. Am eindrücklichsten ist sie aus meiner Sicht im Markus-Evangelium niedergeschrieben und herausgehoben. Und ich möchte euch trotzdem, die ihr hier seid, diejenigen, die mich eine Zeit lang kennen, die wissen, ich gebe eigentlich immer eine Hausaufgabe mit. Also ich möchte euch die Hausaufgabe mitgeben, jetzt für die Passionszeit, in die wir hineinkommen. Lest einmal nicht nur die Passionsgeschichte in allen 4 Evangelien, sondern lest mal diese Geschichte, die ich euch auch gleich vorlesen möchte, in den 3 Evangelien als Hausaufgabe und vergleicht das alles mal. Führt das mal zusammen, denn jeder Evangelist betrachtet es ein bisschen anders, aber Markus hat es sehr ausführlich beschrieben. Und ich glaube, es wird euch sehr bewegen und ich wünsche euch, dass es euch ähnlich wie mich lange beschäftigt und auch begleiten wird. Einmal zur Vorgeschichte. Der Herr Jesus war auch auf dem Weg, genauso wie er auf dem Weg beim Palmsonntag, beim Einzug in Jerusalem auch auf dem Weg war. Hier war er auch auf dem Weg, aber nicht auf einem Esel, sondern zu Fuß. Er war überwiegend zu Fuß unterwegs und das ist auch hier so gewesen, gemeinsam mit seinen Jüngern. Er war auf dem Weg zu einem Synagogenvorsteher. Der Synagogenvorsteher hatte den Namen Jairus und Jesus wurde gerufen, er wurde von dem Jairus gebeten, weil die Tochter von diesem Jairus, die war nicht nur krank, sondern sie lag im Sterben. Und Jairus hatte Jesus angefleht. Wir lesen, dass er sich sogar zu den Füßen Jesu niedergeworfen hat und hat ihn angebettelt, doch bitte zu ihm in sein Haus zu kommen, um seine Tochter gesund zu machen. Die Tochter lag, wie die Bibel berichtet, in den letzten Zügen. Ist auch ganz interessant, dass wir umgangssprachlich viele Dinge sagen, die eigentlich aus der Bibel herauskommen. Ja? Ihr habt vielleicht auch schon mal gesagt, der lag in den letzten Zügen oder die lag in den letzten Zügen. Ja? Und das kommt, ein Spruch, der eigentlich aus der Bibel hervorkommt. Ich möchte des Zusammenhangs willen daher einen etwas längeren Abschnitt aus dem Markus-Evangelium lesen. Ihr könnt da gerne mitlesen. Markus Kapitel 5, die Verse 21 bis 34, und ich lese das aus der Übersetzung von Martin Luther. Markus Kapitel 5, die Verse 21, Vers 34. Als Jesus wieder im Boot herübergefahren war, er kam gerade vom anderen Ufer und hatte einen besessenen Mann geheilt. Als Jesus wieder im Boot herübergefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm. Und er war noch am See, da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen, so komme doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund wird und lebt. Und er ging hin mit ihm. Es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte von vielen Ärzten vieles erlitten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Doch es hatte ihr nichts geholfen. Vielmehr war es noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie fühlte an ihrem Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und fragte: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass sich das Volk umdrängt und du fragst, wer hat mich berührt? Und er sah sich nach der um, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, gehe hin mit Frieden und sei gesund von deiner Plage. Soweit erst einmal die Schriftlesung. Wir haben gelesen, die Volksmenge umdrängte ihn. Doch nur eine Person profitierte in diesem Augenblick von seiner Macht. Eine blutflüssige Frau berührte ihn heimlich und sie wurde augenblicklich geheilt. Der Herr Jesus heilte nicht nur ihren Leib, sondern er kümmerte sich auch um ihre Seele. Er half ihr, die Mauer der Menschenfurcht zu durchbrechen und sie zu einem inneren Frieden zu führen, dass sie inneren Frieden findet. Die Heilung dieser kranken Frau, sie zeigt ganz, ganz eindrücklich, wie ein Mensch von der qualvollen, ich nenne das mal Sündenkrankheit, gerettet werden kann. Wir lernen hier auf der anderen Seite auch, wie der Herr auch Gläubige, die ja dabei waren, die Jünger waren ja dabei, das waren ja gläubige Menschen, die haben ja Jesus erkannt, sind mit Jesus unterwegs gewesen, wie der Herr Gläubige zu Zeugen seiner Gnade gemacht hat und das Werk Gottes in ihren Herzen befestigt hat. Jetzt schauen wir einmal gemeinsam in die Vergangenheit von dieser Frau. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Betrachten wir einmal gemeinsam diese lange Zeit der Krankheit. 12 Jahre krank. Die Frau litt 12 Jahre unter Blutfluss. So nennt die Bibel, das haben wir hier gelesen. Nach dem Gesetz Moses war sie unrein. Sie galt als unrein und sie war aufgrund dieser Unreinheit beständig vom Gottesdienst ausgeschlossen. Sie durfte gar keine Gemeinschaft besuchen, gar keine Gottesdienste. Wir lesen das im dritten Buch Mose. Ich lese euch diese Verse einmal vor. Die stehen im dritten Buch Mose im 15. Kapitel. Dort steht: Ihr sollt die Israeliten bewahren vor ihrer Unreinheit, dass sie nicht sterben in ihrer Unreinheit, weil sie meine Wohnung, das sagt Gott, weil sie meine Wohnung unrein machen, die mitten unter ihnen ist. Meine Wohnung, der Tempel, ja, das Haus Gottes, ja, das ist damit gemeint. Also die sozialen Kontakte von dieser Frau, sie dürften nur sehr gering gewesen sein, wenn sie überhaupt Kontakte gehabt hat, ja, da sie durch ihren Blutfluss alles in ihrer Umgebung verunreinigte. Auch dazu eine Stelle aus dem dritten Buch Mose. Dort steht geschrieben: Wenn aber eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Zeit oder über die gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. Jedes Lager, worauf sie liegt, die ganze Zeit ihres Blutflusses soll gelten wie ihr Lager zu ihrer gewöhnlichen Zeit. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein, wie bei ihrer Unreinheit ihrer gewöhnlichen Zeit. Wer davon etwas anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Womöglich war es dieser Frau schon peinlich, allein über ihre Krankheit zu sprechen. Und so zog sie sich immer mehr zurück, immer mehr soziale Kontakte wurden abgebrochen. Wir haben dann weitergelesen, wegen ihres Blutflusses war sie von einem Arzt zum anderen gegangen. Markus 5, Vers 26, was wir gelesen haben, beschreibt diese Erfahrungen, die sie dabei gemacht hat. Dort steht geschrieben, sie hatte von vielen Ärzten, also es ist nicht nur einer gewesen, sie hatte von vielen Ärzten viel erlitten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Doch es hatte ihr nichts geholfen, vielmehr war es noch schlimmer mit ihr geworden. Heute würden wir sagen, sie ist zum Hausarzt gegangen, der kam nicht weiter. Der hat sie zum Facharzt geschickt. Wenn das zu der damaligen Zeit schon ein Problem gewesen ist, da Termine zu bekommen, dann können wir uns vorstellen, wie es gelaufen ist. Ja? Von einem Arzt zum anderen, von vielen Ärzten, und dann steht interessanterweise, von vielen Ärzten viel erlitten. Viel erlitten. Wenn wir heute zu einem Facharzt gehen, dann will der uns untersuchen. Dann macht der vielleicht irgendeine Untersuchung, die vielleicht auch schmerzhaft ist. Das kann man sich vorstellen. Die hat da viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Also können wir sagen, erstens einmal, die Behandlungen waren eine Tortur. Das zweite, die Kosten für diese Arztbesuche, die verschlangen ihren gesamten Besitz. Das dritte, es blieb ihr nicht einmal etwas für ihren Lebensunterhalt übrig. Der vierte Punkt, diese Behandlungen, sie brachten überhaupt gar keinen Nutzen. Sie kam überhaupt nicht weiter. Das fünfte, es war noch schlimmer mit ihr geworden, also gar keine Besserung. Sechstens, niemand konnte ihr helfen. Und der letzte Punkt, den ich hier erwähnen will, sie hatte ein Stück weit die Station Hoffnungslosigkeit erreicht. Doch dann hört sie von Jesus. Silvia hat uns in ihrem Zeugnis erzählt, sie hörte von dem Mann, der ihr berichtet hat. Von wem? Von Jesus. Da war jemand, der ihr das gesagt hat. Und Gott sei Dank hat sie das angenommen. Also diese Frau hörte von Jesus und dann macht sie sich auf, ihn zu sehen. Markus 5, Vers 27. Die Bibel sagt hier, wir haben das gelesen, als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten an ihn heran und sie berührte sein Gewand. Ich habe den Eindruck, dass ich ganz offen sein darf heute. Vielleicht bereitet auch dir die Krankheit der Sünde Not und Zweifel und du möchtest frei davon werden. Vielleicht drückt dir die Schuld schon lange aufs Gemüt, aufs Gewissen und der Wunsch keimt in dir auf. Du möchtest eigentlich auch ein sauberes, ein ordentliches, ein heiliges Leben führen. Doch du merkst, die Sünde ist stärker und die zieht immer wieder zurück. Und du schämst dich vielleicht auch dafür und du kapselst dich sogar vielleicht von deinen Mitmenschen ab. Aber gut, wenn du heute hier bist. Gut, wenn du heute da bist. Wenn du heute den Schritt in diesen Gottesdienst gewagt hast. Vielleicht suchst du aber auch fieberhaft nach einer Lösung und du denkst, vielleicht ein Glücksversprecher nach dem anderen und versuchst da irgendwie etwas zu konsultieren, aber das kostet dich Kraft, das kostet dich Zeit, vielleicht kostet dich das sogar Geld und es bringt nichts ein. Und jetzt? Wird die Qual der Sünde nie ein Ende haben? Nein, diese Qual der Sünde, sie kann ein Ende haben, sie kann auch heute ein Ende haben. Heute an diesem Morgen wird die Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Die wurde schon in diesem Zeugnis verkündigt. Und deswegen ist es schon mal gut, dass du hier gewesen bist und hast dieses Zeugnis gehört. Gehen wir mal zurück in unsere Geschichte. Diese Frau, von der wir gehört haben, sie zweifelte nicht daran, dass Christus ihr helfen könnte. Sonst wäre sie auch nicht gekommen. Sie vertraute völlig dieser göttlichen Macht. Denn sie sagt zu sich selbst, lesen wir in Markus 5, Vers 28. Sie sagt das zu sich selber, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so werde ich geheilt. Doch sie scheute sich, auf der anderen Seite Jesus öffentlich zu bitten. Sie hat Angst gehabt. Sie scheute sich, sie hat sich geschämt. Sie hat sich gescheut, um die Heilung zu bitten, wie andere das getan haben. Vielleicht fürchtete sich diese Frau, dass sie da gesehen wird, dass sie verurteilt wird. Und sie machte sich aber auf der anderen Seite auch nicht bewusst, dass Jesus ein liebendes Interesse an ihr haben könnte. Denn das hat er gehabt. Diese kranke Frau, sie sah in ihm zuerst den Heiler. Sie sah in ihm zuerst den Heiler, der seine Kraft ausströmen lässt und sie sah in diesem Augenblick aber nicht den, der sich in Gnade um jeden Einzelnen kümmert, um jeden Einzelnen. Macht euch das noch einmal bewusst, was da jetzt passiert in dieser Geschichte. Macht euch das mal bewusst. Sie nähert sich scheu dem Herrn Jesus von hinten. Wir lesen, sie berührte sein Gewand. Und jetzt der Punkt, warum ich euch gebeten habe oder euch die Hausaufgabe gegeben habe, diese Geschichte in allen drei Evangelien einmal nachzulesen. Im Matthäus-Evangelium und auch im Lukas-Evangelium steht an dieser Stelle nämlich noch eine Feinheit. In Matthäus 9 und in Lukas 8 steht an der Stelle, sie berührte den Saum seines Gewandes. Der Saum des Gewandes, das ist der Zipfel. Da könnten wir sagen, das ist ein ganz kleiner Teil, ein Fetzen, ein Zipfel des Gewandes. Und sofort im gleichen Augenblick merkt sie etwas. Was merkt sie? Sie merkt, dass der Blutfluss zum Stillstand kommt und sie ist von der Plage geheilt. Der Glaube an seine Macht hatte sie augenblicklich gesund gemacht. Was musste sie dafür zahlen? Nix. Nicht einen Penny. Nichts musste sie dafür bezahlen. Für diese erfolgreiche Behandlung. Der Mensch, der Sünder, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, der im Glauben zu ihm kommt und die Vergebung seiner Sünde erbittet, die Schuld vor Jesus bringt und ihn bittet, diese Schuld wegzunehmen und ihn annimmt, er wird von der Schuld seiner Verschmutzung, von der Schuld seiner Übertretungen gereinigt und er wird von der Knechtschaft der Sünde befreit. Das, was kein Mensch kann, Das bewirkt Jesus Christus, auch heute noch. Und jetzt kommt die erforschende Frage. Gewöhnlich merkt man ja im Gedränge nicht, wenn man gezielt berührt wird. Wenn wir da jetzt irgendwo auf einem, ich sag mal, Weihnachtsmarkt sind oder wo viele Leute sind, dann merkt man natürlich, man knufft sich da an oder man muss da irgendwie durchkommen durch irgendeine Masse. Aber im Gedränge, wenn man gezielt berührt wird, dann merkt man das gewöhnlich nicht. Aber dem Sohn Gottes, Jesus Christus, war das nicht verborgen. Er erkannte sogleich in sich selbst diese Kraft, die von ihm ausgegangen ist. Und obwohl der Herr auf dem Weg zu Jairus war, was geschieht hier? Was lesen wir hier? Er blieb stehen. Er blieb stehen. Es ist überhaupt nicht auszudenken, was der Jairus gedacht hat in diesem Moment. Ja, der war ja auf dem Weg zu der Tochter. Er wollte die Tochter heilen. Und Jairus, wir haben gelesen am Anfang unseres Textes, er hat ihn angefleht, er hat ihn angebettelt, bitte komm doch in mein Haus und mach meine Tochter heil. Und jetzt bleibt er da stehen. Ja? Und Jairus geht vielleicht in seinen Gedanken um Himmels Willen. Warum bleibt er denn jetzt stehen? Was ist denn jetzt wichtiger? Meine Tochter oder was? In mich hat jemand angerührt, was Jesus dort sagt. Ja. Jesus wandte sich um in Richtung der Frau und fragte, wer hat meine Kleider angerührt? Nicht, wer hat mich angefasst? Wer hat meine Kleider angerührt, fragt Jesus. Ja? Es steht geschrieben in Markus 5, Vers 32, er sah sich nach der um, die das getan hatte. Das heißt, er wusste, wer das getan hat. In dieser Masse von Leuten. Können wir uns nicht vorstellen. Aber bei Jesus ist das gewesen. Er wollte erreichen, dass diese Frau sich offenbarte. Und nicht einfach, ich sag jetzt mal, mit diesem gestohlenen Segen sich davon machte. Als aber alle leugneten, da fragten Petrus und auch die Jünger, und ich glaube, das war eine fast vorwurfsvolle Frage, sie fragten da, Meister, die Volksmengen umdrängen dich und die drücken dich und du fragst, wer ist es, der mich angerührt hat? Das klang ja fast vorwurfsvoll. Wie kannst du denn, also heutzutage würden wir sagen, na sag mal, wie kann doch nicht sein. Wie kommst du denn darauf, ja? Und mit dieser Frage haben sie aber bewiesen, dass sie diesen Unterschied zwischen dem Anrühren des Glaubens und dem Drücken der Ungeduld, dass sie diesen Unterschied gar nicht erfasst hatten. Wir würden den Unterschied ja auch nicht erfassen, wenn uns das passieren würde. Wir würden das auch nicht hinkriegen. Und der Herr Jesus, er erklärte daraufhin seinen Jüngern, dass es ihm um jemanden ging, der ihn im Glauben berührt hatte und geheilt worden war. Warum wollte Jesus, dass sich diese Frau zu erkennen gab? Genügte das nicht? Genügte das nicht einfach, dass sie geheilt war? Gewiss war diese Heilung eine großartige Sache, hundertprozentig, sagen wir alle, ja und amen, das war eine großartige Sache. Aber erstens sollte der Heiler durch das Bekenntnis der Geheilten auch die Ehre empfangen. Wenn ihr die Geschichte kennt von den 10 Aussätzigen. 10 Aussätzige wurden geheilt, 10 Aussätzige waren unfassbar glücklich, dass sie geheilt wurden. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Die waren unfassbar glücklich, dass sie geheilt wurden. Wie viele sind zurückgekommen und haben sich bedankt? Ein einziger. Und an der Stelle lesen wir, was Jesus sagt. Gehe hin und gib dem die Ehre. Und das ist auch in dieser Geschichte gemeint gewesen. Der Heiler sollte durch das Bekenntnis der Geheilten Ehre empfangen. Das ist der erste Punkt. Und zweitens sollte die Frau zu ihrem Segen aber auch wichtige Lektionen lernen. Sie sollte erkennen, dass Jesus ein echtes Interesse an ihr hat und ihr aber auf der anderen Seite auch die Gewissheit geben wollte, dass sie wirklich von der Plage geheilt war. Diese Gewissheit wollte Jesus geben. Wenn jemand zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, dann sollte er 2 Punkte wirklich verinnerlichen. Erstens, es ist wichtig, sich öffentlich zu dem Retter zu bekennen. Wir haben das genau heute Morgen in diesem Gottesdienst erlebt. Das ist ein öffentliches Bekenntnis zum Retter gewesen. Jesus hat mich freigemacht. Haben wir genauso gehört. Das ist ein öffentliches Bekenntnis gewesen. Und der Herr führt uns manchmal in Situationen hinein, wo wir Farbe bekennen müssen. Und ich glaube, der Silvia hat das auch gut getan, das hier heute zu sagen. Denn das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann Farbe bekennen. Wir sollen das machen als Christen. Wir sollen sagen, wer uns freigemacht hat von der Schuld und Sünde. Das mag auch vielleicht für Jungbekehrte, also für Menschen, die gerade erst zum Glauben gekommen sind, die sich bekehrt haben, wie die Bibel das nennt, das mag für den einen oder anderen viel Überwindung kosten. Aber ist er es nicht wert, dass wir uns auf seine Seite stellen? Was hat Jesus für mich persönlich getan? Ich habe das selber damals auch so erlebt. Ich habe mich bekehrt und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe bei jemandem angerufen, der viel für mich gebetet hat. Und dann habe ich den Gemeindeleiter aus der Gemeinde in Gifhorn angerufen, wo ich zu der damaligen Zeit schon viel zum Gottesdienst gegangen bin. Und habe ihm das einfach erzählt. Ich war so überwältigt davon, dass Jesus mich freigemacht hat, dass Jesus mir die Sünden vergeben hat. Dann habe ich den angerufen, noch am gleichen Tag, von einer Telefonzelle aus, da musste man noch Geld reinschmeißen, das gibt es heute gar nicht mehr. Und wisst ihr, was der Gemeindeleiter zu mir gesagt hat? Ganz trocken hat er das zu mir gesagt. Mensch, Dino, das ist schön, dass du dich bekehrt hast, das ist prima. Bist du nächste Woche im Gottesdienst? Ja, gehe ich von aus. Genau, dann kommst du nach vorne, sagst du das der Gemeinde. Dann sage ich das der Gemeinde. Und das war für mich Gesetz. Das war ein Ältester, der hat das gesagt. Jawohl, alles klar, wenn der das sagt, muss ich das machen. Dann bin ich am nächsten Sonntag in die Gemeinde gekommen und dann hat er sich auf die Kanzel gestellt, dann wurde noch ein Chorlied gesungen und dann sagt er, der Dino möchte uns heute was sagen. Ich habe ganzen Leibe. Ich war fix und fertig. Dann bin ich nach vorne gegangen, habe erzählt, jawohl, ich habe mich bekehrt am letzten Sonntag, habe sogar noch die Bibelstelle genannt, die mich bewogen hat und dann merkte ich, da sitzt jemand, dem kommen die Tränen. Da sitzt jemand, dem kommen die Tränen, da sagt, ist jemand, der hat ein strahlendes Gesicht. Ja, das waren die Leute, die monatelang für mich gebetet haben. Und dann habe ich mein Zeugnis erzählt. Und das war für mich der erste Schritt in der Öffentlichkeit, etwas weiterzugeben. Das habe ich bis heute, bin ich davon überzeugt, dass mich das ein Stück weit weitergebracht hat. Dass ich einfach offen sein kann und das so offen weitergeben kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es ist wichtig, dass wir nicht nur geheilt werden, sondern dass wir das auch durch das Wort Gottes wissen, dass wir das durch die Bibel wissen, dass wir nicht nur so aufs Gefühl bauen, sondern dass wir das auch durch das Wort Gottes wissen. Der Apostel Johannes, er zeigt uns in der Schrift, dass man durch den Glauben an den Sohn Gottes Leben bekommt, dass man es erhält. Im Johannesevangelium steht das zum Beispiel an einer Stelle, da steht geschrieben, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Er zeigt uns aber auch, dass wir als Christen, als Gläubige, so wie die Bibel uns benennt, dass wir das wissen dürfen. Steht in 1. Johannes 5, Vers 13. 1. Johannes 5, Vers 13, da steht, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Seine Liebe will jeden Glaubenden zur Gewissheit führen. Wir sollen uns des Heils des Glaubens gewiss sein. Was geschieht nun in unserer Geschichte? Diese Frau, sie offenbart sich. Sie offenbart sich. Sie hat sich auf die Frage des Herrn nicht zu erkennen gegeben am Anfang, aber sie merkte, wahrscheinlich von seinem Blick getroffen, denn wir haben gelesen, er wendete sich um und er sah die an, die das gemacht hatte. Sie hat aber festgestellt, sie kann nicht verborgen bleiben. In Vers 47 steht, da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und sie fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, denn da waren ja alle dabei, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Voll Furcht und Zittern. Und mit Furcht ist hier Ehrfurcht gemeint, nicht Angst. Ehrfurcht ist hier gemeint. Voll Furcht und Zittern kam sie zu ihrem Retter, fiel vor ihm auf die Knie und sagte ihm unaufgefordert, das lesen wir in unserem Bibelabschnitt, sagte ihm unaufgefordert, was? Die ganze Wahrheit. Markus 5, Vers 33. Sie sprach vor dem ganzen Volk von ihrer Krankheit und von der wunderbaren Heilung. Ehrfürchtig lag sie vor seinen Füßen, nicht wissend, wie groß seine Liebe und Gnade war. Und jetzt kommt es. Und es folgt die gnädige Antwort des Herrn. Wie gnädig war diese Antwort? Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Was sagt Jesus zu dieser Frau? Er sagt, meine Tochter. Meine Tochter. Das sind Worte, die Jesus an dieser Stelle nur für sie gebraucht. Meine Tochter. Das alleine war schon Balsam für ihr zitterndes Herz. Denn dadurch zeigte er sein Mitgefühl für sie persönlich und sein Interesse für diese Frau persönlich. Was er zu ihr sagt, ist sehr bedeutsam. In Matthäus 9, Vers 22, die gleiche Geschichte, steht, sei getrost, sei guten Mutes. Zuversicht und Mut hatte diese kranke Frau in diesen ganzen 12 Jahren wahrscheinlich überhaupt gar nicht gehabt. Sei getrost, sei guten Mutes. Und auch jetzt lag sie noch furchtsam zu seinen Füßen, aber sie durfte Mut fassen. Sie durfte Mut fassen. Die folgenden Worte vom Herrn zeigen ganz klar, warum. Sei getrost, sei guten Mutes, dein Glaube hat dich geheilt. Und diese Aussage, die steht im Mittelpunkt von dieser ganzen Geschichte. Denn alle drei Evangelisten, wo diese Geschichte niedergeschrieben ist, alle drei Evangelisten haben das mit aufgeschrieben. Dein Glaube hat dich geheilt. Mit diesen Worten macht der Herr deutlich, dass nicht die Berührung an sich sie geheilt hatte, sondern ihr Glaube. Ihr persönlicher Glaube. Diese Heilung war seine Antwort der Gnade auf ihren Glauben. Und das Dritte, was er sagt, gehe hin in Frieden. Ist doch gewaltig, oder? Eine ganz gewaltige Geschichte. Also sie, die voll Furcht und Zittern gewesen war, wir lesen das ja, es steht ja hier schwarz auf weiß, die voll Furcht und Zittern gewesen war, sie durfte in Frieden gehen. Sie brauchte sich nicht vor ihrem Retter, der es so gut mit ihr meinte, zu fürchten. Sie musste sich auch gar keine Vorwürfe machen, dass sie sich diesen Segen erschlichen hatte oder was auch immer. Nein, es war alles gut. Es war alles gut. Es ist alles gut gegangen. Und schlussendlich, wir schauen wieder in unseren Grundtext aus dem Markus-Evangelium, Markus 5, Vers 34. Sei gesund von was? Von deiner Plage. Die Frau hatte das schon gemerkt. Die hat das ja schon gemerkt. Die hatte schon festgestellt, dass die Quelle des Blutes versiegt war. Haben wir in Markus 5, Vers 29 gelesen. Die hat das schon gemerkt. Doch das konnte ihr nicht so die richtige Gewissheit geben. Denn woher sollte sie wissen, dass das nicht vielleicht nur eine kurze Besserung war? Vielleicht war das auch bei diesen vielen Arztbesuchen so, dass da irgendwo doch mal so eine kurze Besserung passiert ist, wenn sie einen bestimmten Facharzt aufgesucht hat. Oder war es vielleicht Einbildung? Aber, und da möchte ich den Fokus drauf legen, wodurch? Durch sein Wort wurde ihr versichert, dass sie gesund war. Das heißt, die Gewissheit des Glaubens, die dürfen wir auch heute haben. Wenn man zum Glauben kommt, dann spürt man eine Veränderung zum Guten. Das ist so. Man spürt eine Veränderung zum Guten. Ich weiß auch noch, wie das bei mir war, wie sich das angefühlt hat. Das war auch ein Gefühl, sage ich auch ganz offen. Das war auch ein Gefühl. Was war das für ein Gefühl? Da war eine Last weg. Da war eine Last weg, als ich mich bekehrt habe, als ich Jesus meine Sünden bekannt habe, als ich ihn aufgenommen habe in mein Herz, in mein Leben. Da war eine Last weg und natürlich war das ein Gefühl. Und dieses Gefühl als solches, das ist auch überhaupt nicht verkehrt. Das ist gut, wenn man so ein Gefühl hat. Aber man kann nicht auf glückliche Gefühle bauen, wenn es um die Gewissheit des Heils geht. Denn Gefühle, die wechseln schneller als das Wetter. Gefühle wechseln schneller als das Wetter. Und wie schnell kommt man in ein Tief hinein, auch als Christ? Und dann kommen vielleicht auch rasch zweifelnde Fragen auf. Das kann immer mal passieren. Ja? Habe ich etwa nur eine besonders religiöse Phase in meinem Leben erlebt? Oder habe ich mir das mit dem Glauben nur eingebildet? Ist der Friede jetzt dahin? Ich weiß, wir sind bei uns in der Gemeinde, vielleicht, ihr kennt ihn vielleicht auch, von einem Kindermissionar lange Zeit immer sehr, sehr geschult worden. Achim Ulrich, der kommt, ne, hier einige nicken, kennen den also, ja. Und Achim Ulrich hat als Kindermissionar in unseren Schulungen, der hat ganz oft uns darauf so eingeprägt. Der hat immer wieder gesagt, nicht auf das Gefühl bauen. Wenn ein Kind sich bekehrt, ja, oder wenn man mit einem Kind oder in einer Seelsorge drin, nicht auf das Gefühl bauen. Das Gefühl ist schnell da. Und der hat einen entscheidenden Satz geprägt. Den habe ich mir damals aufgeschrieben und den finde ich sowas von klasse. Der hat damals gesagt, wer das Gefühl zur Lokomotive seines Lebens macht, der bleibt vor jeder Steigung stehen. Wer das Gefühl zur Lokomotive seines Lebens macht, der bleibt vor jeder Steigung stehen. Ein toller Satz. Also das hat mich unglaublich bewegt. Wer dann anfängt, in sich hinein zu horchen, und dann kommt man nicht zur Ruhe. Man kommt nicht zur Ruhe. Das ist nichts. Wir brauchen eine Stütze, die außerhalb von uns ist. Nicht in uns, nicht als Gefühl. Da sind nicht Empfindungen gefragt, sondern das Wort des Herrn ist gefragt. Wir sollen uns ins Wort vertiefen, in die Bibel. Wir sollen in der Schrift uns auskennen. Und so war es bei dieser blutflüssigen Frau. So ist es auch bei uns. Das Wort Gottes erklärt, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wir lesen das an einer Stelle. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Darauf können wir aufbauen. Denn es gibt Phasen im Leben, da geht es uns richtig dreckig. Da liegen wir auch als Christen am Boden. Und da zweifeln wir auch mal. Und dann dürfen wir uns an das Wort Gottes halten. Die blutflüssige Frau, sie wurde sich ihrer Heilung gewiss, nachdem sie öffentlich ein Bekenntnis abgelegt hatte. Es hat vielen geholfen, sich des ewigen Heils gewiss zu werden, indem sie sich frei zum Heiland bekannt haben. Dadurch wird nicht nur anderen etwas klar gemacht, sondern auch die eigene Überzeugung, sie wird gefestigt, sie wird klarer. Und je öfter wir vielleicht auch im Freundeskreis, auch wenn das Herz schlägt, ja, dolle puckert, ja, auch wenn wir Menschen, Arbeitskollegen, keine Ahnung, jemanden, wenn wir offen etwas bekennen, das bringt uns weiter. Das bringt uns weiter. Wir freuen uns darauf, wir freuen uns darüber, dass wir Jesus bezeugt haben. Wenn wir eine Wahrheit bezeugen, dann wird sie sich auch in unser eigenes Herz viel, viel tiefer hineingraben. Und es ist tatsächlich bemerkenswert, dass der Evangelist Matthäus erst von der Heilung der Frau spricht, nachdem er über die Worte Jesu, dein Glaube hat dich geheilt, berichtet hat. Das zeigt, sein Wort, also das Wort Gottes, das Wort des Herrn, macht die Sache fest und bildet die Grundlage ihres Friedens. Und ich möchte noch einmal persönlich werden. So war es bei der blutflüssigen Frau. Und so ist es auch bei uns. Das Wort Gottes, es erklärt, dass jeder, der ihn annimmt, sein Kind wird. Jesus starb am Kreuz für die Sünde der ganzen Welt. Wir haben das in der Einleitung gehört, wir sind darauf hingewiesen worden, ein paar Tage noch, dann ist Karfreitag. Wir sind in der Passionszeit, in der Leidenszeit unseres Herrn und dann befassen wir uns wieder ganz intensiv mit dieser Zeit. Karfreitag, diese unglaubliche Peinigung, diese unglaubliche Qual. Aber Jesus ist dann am Kreuz von Golgatha für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Für jeden Einzelnen, für dich und mich persönlich. In Johannes 3, Vers 16 steht der berühmteste Satz, den wir auch den Kindern in der Kinderstunde schon beibringen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Da steht nichts von mehreren Söhnen. Das steht von einem einzigen Sohn, von Jesus Christus. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Vielleicht ist hier jemand, der sagt, ich habe schon viel von Jesus gehört, der hat mir auch an der einen oder anderen Stelle sogar schon geholfen, ich habe auch schon Gebetserhörungen gehabt und ich glaube auch, dass er auf Golgatha gestorben ist, aber so richtig angenommen habe ich ihn eigentlich nicht. Ich habe ihn noch nie aufgenommen in mein Herz, ich habe ihn noch nie eingeladen, ich habe noch nie so richtig meine Sünden bekannt, noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz hinein. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen, du kannst ihn aufnehmen. Du kannst ihm sagen, komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich entscheide mich für dich. Bisher bin ich meine eigenen Wege gegangen, aber jetzt möchte ich mit dir unterwegs sein. Jesus aufnehmen kann man nur im Gebet. Jesus aufnehmen kann man nur im Gebet. Da gibt es nicht irgendeinen Trick oder eine geheimnisvolle Sache, sondern Jesus aufnehmen kann man im Gebet. Im Gebet bringt man ihm seine Sünden, und die musst du alle gar nicht mehr wissen. Ich wusste meine Sünden damals auch nicht mehr alle. Und ich hatte viel auf dem Kerbholz. Dann bringst du ihm deine Sünden und bittest ihn um Vergebung. Das ist Bekehrung. Und dann bleibst du an dieser Stelle nicht stehen, sondern du betest weiter und sagst, und jetzt nehme ich dich auf in mein Herz. Ich nehme dich auf in mein Leben. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Bekehrung, das ist mehr die menschliche Seite der Errettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch etwas, nämlich seine Sünden. Und bei der Wiedergeburt gibt Gott etwas. Das ist mehr die göttliche Seite der Errettung, nämlich das neue Leben in Jesus. Wir bieten, auch hier in der Gemeinde ist das so, wir bieten das Gespräch an. Wir sagen, du kannst jemanden ansprechen, wenn du ein Gespräch möchtest. Ich habe mir das damals oft vorgenommen, habe es oft nicht geschafft. Bin sogar einmal heulend zum Auto gegangen und bin dann nach Hause gefahren und habe mich geärgert, weil ich es wieder nicht geschafft habe. Und irgendwann kam dann der Sonntagmorgen, an dem ich Jesus aufgenommen habe in mein Leben. Ich habe meine Sünden Jesus gebracht und habe ihn in mein Leben eingeladen. Und das ganze Leben wurde neu. Gerettet wird man, wenn man einmal kommt und sich stellt. Und wenn wir bei dem Bild bleiben von dieser Frau, wenn man das abgibt, ja. Diese Frau hat, im Prinzip kann man sagen, sie hat ihre Kleider gewechselt. Ja? Sie ist sauber aus der Sache rausgegangen. Und Jesus kann dich auch heute Morgen retten. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich lade uns ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Vielleicht ist jemand hier, der auch laut beten möchte. Und ich würde dann diese Gebetsgemeinschaft abschließen. Amen. Danken dir von ganzem Herzen für diese bewegende Geschichte, die wir hier im Neuen Testament hinterlassen bekommen haben. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ja insgesamt so einen Fokus darauf gelegt hast, dass du drei Evangelisten diese Bibelstelle aufs Herz gelegt hast, dass sie sie aufschreiben, diese Geschichte von dieser Frau. Danke, dass du dieser Frau damals den Mut gegeben hast, auch wenn sie sich erst angeschlichen hat, wenn sie erst gedacht hat, ich versuche das irgendwie durch die Hintertür, dass du dieser Frau den Mut gegeben hast, ganze Sache mit dir zu machen, dass sie sich gestellt hat, dieser Anfrage. Du weißt auch, wie es bei mir damals war, dass ich auch keinen Mut gehabt habe, dass mir das Herz schlug bis zum Hals, aber ich habe mich dann gestellt. Du hast mir diesen Mut gegeben, ja, wirklich dich anzurufen, dich aufzunehmen ins Herz und Leben, Herr. Und wenn hier Menschen sind, wenn hier vielleicht nur einer ist oder nur eine ist, Herr, die jetzt auch diese Situation vor Augen hat, die eigentlich gerettet werden möchte und so mit sich kämpft, dann möchte ich dich bitten, dass du diesem Menschen ganz viel Mut gibst, dich anzurufen, das Gespräch zu suchen und dich aufzunehmen in ihr Herz, in sein Herz und Leben, Herr. Wir loben und preisen dich dafür. Wir möchten dir danken für dein Wort, was wir haben, was wir lesen durften. Wir möchten dir danken, ja auch für diesen Aufbau des Gottesdienstes, für die Bibelstellen, die wir am Anfang gehört haben, für dieses wunderbare Zeugnis, dass du Menschen rufst, auch wenn sie ja ganz in der Sackgasse gelandet sind. Danke dir, dass du das auch heute noch tust. Und wir loben und preisen dich dafür. Amen. Amen. Ich bin zum Glauben gekommen in dieser Gemeinde. Da hat sich die Gemeinde noch in anderen Räumlichkeiten versammelt, aber das war tatsächlich in dieser Gemeinde, genau.